Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Lesung steht in 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 17. 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wir erheben uns zum Gebet. Himmlischer Vater, so kommen wir zu dir im Namen unseres Herrn Jesus Christus und freuen uns, dass wir uns hier versammeln dürfen, dass wir jetzt hören dürfen. So öffne unsere Ohren, öffne unsere Herzen, rede du zu uns. Segne deinen Knecht, der uns dein Wort verkündigt. Lass Frucht zu deiner Ehre entstehen. Danke, dass wir uns begegnen dürfen. Amen.
Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, dass wir, die Bärbel und ich, dass wir Gemeinschaft mit euch haben in der Gemeinschaft der Gemeinde und dass wir Gemeinschaft haben in Gottes Wort. Wir haben als Thema heute in der Predigt den Titel Das Wort Gottes. Und das ist ein sehr umfangreiches Thema und wir wollen heute die wesentlichen Punkte, die das Wort Gottes über sich selber sagt, wollen wir herausarbeiten, weil das Wort Gottes unabhängig ist von Zeiten, von Strömungen, von Meinungen. Das Wort Gottes ist die Grundlage unseres Glaubens. Und so stellen wir am Anfang die Frage, was ist denn das Wort Gottes? Sicherlich eine der griffigsten Stellen, die jeder von uns kennt, ist der Anfang des Johannesevangeliums, wo wir das Wort Gottes definiert finden als Person. Wir sehen in Johannes 1, Vers 1, wo es dann heißt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Das ist natürlich schon mal eine Aussage, die komplett konträr zu der gesellschaftlichen Meinung ist. Weil hier wird gesagt, alles ist durch das Wort Gottes entstanden. Ja? Und auch die Wissenschaft hat festgestellt, dass die Evolution ja wirklich eine Theorie ist und nur noch Leuten vermittelbar ist, die wirklich nur in eine Richtung denken. Aber jeder denkende Mensch hat erkannt, es ist ein Schöpfer da, es ist eine Quelle da, durch das alles entstanden ist. Und dieses Wort Gottes, was hier beschrieben wird in Johannes 1, das ist etwas Ausschließliches. Das heißt, 100% von all den Dingen, die wir sehen, die sind, ist durch das Wort Gottes entstanden. Es gibt kein Atom im gesamten Universum, was nicht durch das Wort Gottes entstanden ist. Und wenn wir sehen, die Sterne, die Galaxien, wo wir ja nur ein Staubkorn sind auf unserem Planeten, die Milliarden Lichtjahre weg sind, das sind Zahlen, die können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und da ist jedes Atom durch das Wort Gottes entstanden. Und wir sehen im gleichen Kapitel in Johannes 1, Vers 10, sehen wir, er war in der Welt und hier wird das Wort auf einmal personifiziert. Er war in der Welt, die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht, bis heute. Und hier ist von dieser Person die Rede und wenn wir die Frage stellen, welche Person ist denn gemeint? Es ist unser Herr und Heiland Jesus Christus. Durch ihn ist alles entstanden, von ihm ist alles entstanden und zu ihm geht auch alles. Die ganze Bibel hat einen zentralen Schwerpunkt. Die Bibel besteht nicht aus Büchern, aus Geschichten, aus den ganzen Dingen, sondern die Bibel hat einen Schwerpunkt und das ist eine Person. Die Bibel dreht sich um diesen Dreh- und Angelpunkt, das ist Jesus Christus. Das Alte Testament ist eine Vorbereitung, eine Vorschattung auch durch das Volk Israel, durch die Opfer auf Jesus Christus. Die Evangelien, da sehen wir, wie Jesus Christus auf der Erde gewirkt hat, diese 3,5 Jahre, wie er ans Kreuz gegangen ist, wie er auferstanden ist. Hier sehen wir, wie die Erlösung auf den Boden gebracht wurde, ganz praktisch. In der Apostelgeschichte sehen wir dann, wie die erste Gemeinde gegründet wurde, wie der Heilige Geist gekommen ist und wie die Gemeinde angefangen hat zu evangelisieren. Und wir sehen bis Apostelgeschichte 28 in diesen ersten 60 Jahren nach Christus sehen wir, wie der gesamte Mittelmeerraum durchdrungen war vom Evangelium, vom Wort Gottes. Und in den Briefen sehen wir dann, wie wir als Gemeinde im Gemeindezeitalter, wie wir das Wort Gottes ganz praktisch leben sollen. Die Briefe zeigen uns, wie wir mit dem Geld umgehen, wie du mit deiner Frau umgehst, wie du Kinder erziehst, wie eine Gemeinde funktioniert, was Älteste sind. Es gibt keinen Bereich in den Briefen, der hier ausgeklammert ist. Aber wir haben als zentralen Schwerpunkt die Person des Herrn Jesus Christus. Wir sehen ja auch in diesem Kapitel 1 vom Johannesbrief, und ich würde dir empfehlen, weite Teile auswendig zu lernen, dass du die weißt und dass du die parat hast, weil es ist eine wunderbare Offenbarung von dem, was Gott uns durch den Johannes geschrieben hat. Und da steht in Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen, des Einziggeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Hier wird deutlich gesagt, am Anfang war Jesus Christus bei Gott. Dieser Anfang, der hier gemeint ist, das heißt nicht, dass Gott und Jesus einen Anfang hätten. Das ist der Anfang der Schöpfung, der Anfang der Welt. Dort war Jesus Christus bei Gott in einer Einheit. Aber wir müssen wissen, dass Jesus Christus und der Vater im Himmel und der Heilige Geist völlig zeitunabhängig sind. Für sie gibt es nur seit der Schöpfung auch eine Zeit, Zeitmaßstäbe für uns einfache Menschen. Aber Gott ist unabhängig von Zeit. Für ihn sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Also dieses Zeitkontinuum, das wir kennen, das kennt der Vater und der Sohn, kennen das nicht. Es gibt auch keinen Anfang und auch kein Ende. Das ist für uns unvorstellbar. Ja? Jesus Christus ist ohne Anfang, ist ohne Ende. Ja? Dieses lebendige Wort. Und hier heißt es, Gott war Jesus. Jesus war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch Jesus Christus gemacht. Und ohne Jesus Christus ist überhaupt nichts entstanden, was entstanden ist. Wir sehen dann, wie Jesus Christus selber das Wort definiert. Er sagt in Johannes 17, wenige Stunden vor seinem Tod, in diesem hohen priesterlichen Gebet sagt er, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Also wir sehen hier, die Bibel, die jeder von uns hat, das ist absolute Wahrheit, das ist Norm. Und da ist nicht ein Komma, da ist nicht eine Argumentation, nicht ein Beispiel, zufällig oder fehlerhaft. Jeder Satz, jedes Wort im Wort Gottes ist echt. Weil Gott erlaubt sich keine Fehler und schon gar nicht bei seinem Wort. Er hat dieses Wort in einer Art gegeben, wo wir uns komplett darauf verlassen können. Und in dieser Welt, die so mit Korruption, mit Lüge, mit Falschheit auch unterwegs ist, da gibt es einen absoluten Maßstab für Wahrheit. Und heute in einer Zeit, wo Maßstäbe und Werte im Sekundentakt verschoben werden, ist es wichtig, dass der Mensch und vor allem der gläubige Mensch einen Maßstab hat, auf den er sich verlassen kann. In Paris, da gibt es dieses Urmeter und dieses Urmeter, das ist genau dieser Meter und an diesem Urmeter wird alles orientiert, wie ein Meter auszusehen hat. Und wir sehen hier, dass dieser Maßstab des Wortes Gottes, der absoluten Wahrheit, das muss auch für uns Maßstab sein. Weil wisst ihr, die Zeiten vergehen, die Jahrhunderte vergehen, aber das Wort Gottes, das bleibt in Ewigkeit. Wir werden auch in der Ewigkeit, wenn wir mit dem Herrn Jesus Christus zusammen sind, werden wir auch in der Ewigkeit das Wort Gottes als Maßstab haben. Und wir werden sogar Gemeinschaft mit dem Wort Gottes haben, weil Jesus Christus ist das Wort Gottes. Und das ist unabhängig von den Jahrhunderten, das ist unabhängig von Menschenmeinungen, das ist unabhängig von Regierungen. Wir haben eine der größten Ausbreitungen des Evangeliums, haben wir in den Jahren 50 bis 60 nach Christus, bis 70 nach Christus, bis zu der Tempelzerstörung, haben wir im gesamten Mittelmeerraum, ja, wo Paulus, wo Petrus wirksam waren. Paulus und Petrus sind dann zu Ende der 60er Jahre dann hingerichtet worden. Paulus enthauptet, Petrus gekreuzigt. Und es war alles unter einer Herrschaft von diesem Kaiser Nero. Und er hat seine erste Hälfte seiner Herrschaft hat er relativ gut gemacht, auch fürs Römische Reich. Und die zweite Hälfte war ein Tyrann. Aber was ist geschehen? Das Evangelium hat sich ausgebreitet. Ja? Und ich garantiere euch, bei Kaiser Nero gab es für die Gemeinde keine Gemeinnützigkeit. Ja? Das gab es gar nicht. Das gibt es erst in der Neuzeit. Ja? Auch bei Martin Luther 1517, als er auf der Wartburg verfolgt, ja, von der Kirche das Neue Testament übersetzt hat, da hat sich das Wort Gottes ausgebreitet. Und Gott hat diese Gefangenschaft von diesem Junker Jörg hat er benutzt, dass das Evangelium zu den Leuten kam, dass die Leute das nicht nur lateinisch hatten oder die Kirche, sondern dass die Leute das wirklich auf dem Tisch hatten. Und er hat es vorbereitet 1440 durch Johannes Gutenberg, durch den Buchdruck, hat Gott in seiner Weisheit schon die Dinge vorbereitet, dass dann in den folgenden Jahrzehnten, Jahrhunderten eine Familienbibel auf dem Tisch lag, wo die Leute lesen konnten. Und das war unabhängig von den Institutionen, das war unabhängig von Regierungen und es war unabhängig von Gemeinnützigkeit. Das Wort Gottes hat sich nie ausbremsen lassen und das wird sich auch nie ausbremsen lassen. Ja? Also das ist für uns ganz wichtig zu wissen. Wir haben hier, wenn wir uns um das Wort Gottes drehen, haben wir eine zweite Stelle. Die möchte ich mit euch lesen und die sollte auch jeder von uns und auch unsere geschätzten Teilnehmer am Livestream, die wir herzlich grüßen, die sollte jeder von uns wirklich auswendig kennen. Also Johannes 1, die ersten Verse, auch dieser Vers 12, denen, die ihn aufnahmen, gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ja? 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Diese Dinge müssen wir parat haben. Und auch Hebräer 4, Vers 12 sollten wir auswendig kennen. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es entscheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Diese Bedeutung dieses Wortes Gottes oder der Ausdruck Wort Gottes, das heißt ja im Griechischen Logos. Und das bedeutet sagen, reden, sprechen. Es bedeutet eine Darlegung oder eine Besprechung. Logos steht auch in unserem Vers, in Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Hier steht auch Logos. Das Wort ist also ein Titel, eine Bezeichnung für unseren Herrn Jesus Christus. Das bedeutet, das geschriebene Wort ist eine geschriebene Fassung der Person Jesu Christi und die Person Jesu Christi ist das personifizierte Wort Gottes. Wenn das Wort Gottes diese unfassbare Auswirkung hat, dann muss jeder von uns persönlich überprüfen, wie wir dieses Wort benutzen, wie wir dazu stehen. Und Freunde, wir werden für diesen Umstand auf jeden Fall Rechenschaft geben vor unserem himmlischen Vater. Die, die wiedergeboren sind, die nicht ins Endgericht kommen, die werden Rechenschaft geben bei dem Preisgericht vor dem Richterstuhl Christi. Und der Herr wird sagen, wie bist du denn mit meinem Wort umgegangen? Ja? Und er wird auch zu den Leuten sagen, die nie an ihn geglaubt haben, warum habt ihr es denn nicht angenommen? Das war doch alles offensichtlich. Prediger, der Salomo, der schreibt, er hat die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt. Das heißt, jeder Mensch, der durchs Donautal wandert, der all das sieht, der weiß, dass es eine Ewigkeit gibt. Der weiß, dass es einen Schöpfer gibt. Und es braucht schon etwas Kraft, dann dies alles auf die Seite zu schieben und das Gewissen stumpf zu machen und zum Agnostiker zu werden. Und das machen viele Menschen. Sie machen ihr Gewissen stumpf und da, wo Gott zu ihnen redet, durch die Natur, durch ihr Gewissen, das töten sie ab. Und das ist tragisch. Wir sehen im Psalm 119 vor allem, wo immer wieder das Wort Gottes bezeichnet wird und in den Mittelpunkt gestellt wird, da sehen wir, dass der Psalm 119, Vers 160 sagt, die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Das heißt, die ganze Bibel ist in sich schlüssig, von dem ersten Mose bis zu der Offenbarung. Es ist alles eine Einheit, diese Summe. Und deshalb ist es auch für uns wichtig, wenn wir die Bibel studieren, und das möchte ich dir ans Herz legen, dass wir nicht einfach Lieblingsstellen studieren. Ja? Du sagst vielleicht, ja, was soll ich mit den Geschlechtsregistern in den Chroniken? Die haben eine Bedeutung. Ja? Und wir müssen viel lesen, wir müssen studieren, wir müssen auch über das Wort nachsinnen. Ich komme gestern von einer Jugendkonferenz und wir haben darüber gesprochen, was es bedeutet, über das Wort nachzusinnen. David schreibt es öfters, ich will über dein Wort nachsinnen. Und ich stelle dir die Frage, ich stelle auch unseren Freunden im Internet die Frage, wann hast du dich zum letzten Mal hingesetzt und mal 5 Minuten über einen Bibelvers nachgedacht, ohne dass eine WhatsApp-Nachricht reinkommt? Ohne dass du sofort wieder auf Instagram bist? Ich kann dir dringend empfehlen, die Bibel nie auf dem Smartphone zu lesen. Ja? Wir brauchen etwas in den Händen, wo wir auch ungestört vorangehen können. Ich habe die Bibel auch auf dem Smartphone draus, aber da werde ich, wenn es pressiert, schaue ich danach. Also ein Kommentar oder vor allem eine Konkordanz. Ja? Aber sonst meine Bibel lese ich nicht auf dem Smartphone. Ja? Das möchte ich vor allem auch der jüngeren Generation ans Herz legen. Sobald der sündige Mensch, der verlorene Mensch an die Bibel herangeht und sie in Frage stellt, kommt er automatisch auf falsche Wege. Also Menschen, die die Bibel generell mal in Frage stellen, kommen auf falsche Ergebnisse. Und das sehen wir bei den Mönchen schon beim Schöpfungsbericht. Charles Darwin, der ja am Anfang seines Lebens doch einen relativen Bezug auch zum Glauben hatte. Der war später ein Agnostiker, also ein Gottesleugner. Wenn man seine Theorien mal näher untersucht, unter den heutigen Gesichtspunkten, dann sieht man, dass überhaupt nichts dahinter steckt, wie brüchig das Ganze ist. Aber auf Charles Darwin und auf die Evolutionstheorie wurden alle Schulbücher aufgebaut, bis heute. Ja, ein unglaublicher Irrtum. Weil die Bibel sagt etwas völlig anderes. Aber das ist natürlich ein Trick vom Teufel. Wenn der Teufel es schafft, dass die Menschen nicht glauben, dass es einen Schöpfer gibt, dann sind die Menschen in einer Situation, dass sie sagen, ja, es gibt keinen Schöpfer, ich muss mich auch nie verantworten. Aber sobald der Mensch anfängt zu glauben, es gibt einen Schöpfer, es gibt jemand, der das alles gemacht hat, dann kommt irgendwann mal automatisch die Frage, ja, und wie stehe ich zu dem? Wie werde ich dem mal Antwort geben? Ja, ich kleiner Mensch. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das Evangelium verkündigen. Das Evangelium muss verkündigt werden zur Zeit und zur Unzeit. Paulus auf seinen Missionsreisen, der wurde immer wieder rausgeworfen. Vor allem natürlich aus der damaligen Kirche, der Synagoge. Weil er Jesus Christus als Sohn Gottes predigte. Und du kannst heute, auch in unserem Land, du kannst über viel predigen, aber wenn Jesus Christus, der Sohn Gottes, wenn es darum geht, wenn es um Buße, um Sündenerkenntnis, um Umkehr, um Wiedergeburt geht, dann hört der Spaß auf. Dann unterscheidet sich wirklich, das geht durch wie ein Riss, durch die ganze Gesellschaft. Ja? Wenn du einen sozialistischen Jesus predigst, der alle lieb hat und allen alles vergibt, dann ist das ein falsches Evangelium. weil es gibt auch einen gerechten Gott, der Sünde straft und den Menschen zur Verantwortung zieht. Das müssen wir wissen. Paulus und Barnabas in Apostelgeschichte 13, da ist so ein Kipppunkt in der ganzen Geschichte des Evangeliums, weil die haben das Evangelium verkündigt und die Juden haben ihnen immer widerstanden. Ja, am Anfang in der Synagoge haben sie gepredigt und dann haben die Juden dem widersprochen, als sie gesehen haben, die ganze Synagoge ist voll und es stehen vor der Synagoge nochmal 500 Leute. Da wurden die Juden neidisch. Ja? Und dann hat Paulus und Barnabas haben gesagt, freimütig, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig erachtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Und die Heiden, die haben sich gefreut und dann kam das Evangelium nach Europa. Paulus ging dann rüber nach Troas, nach Mazedonien, nach Griechenland und von dort hat sich das ganze Evangelium ausgebreitet, auch über die ganzen Gemeinden. Menschen, die das Wort Gottes ablehnen und dauernd von sich weisen, die sagen im Grund von sich selber ganz klar, dass sie des ewigen Lebens nicht würdig sind. Es gibt keinen Menschen und es gab keinen Menschen auf dieser Welt, der nicht durch eine Geburt zur Welt gekommen ist. Jeder von uns wurde geboren von einer Mutter. Ja? Das zeigt auch, es gibt Mann und Frau. Das ist Schöpfungsordnung. Es gibt Mann und Frau, Punkt. Und jeder Mensch wurde von einer Mutter geboren. Es gab Menschen, die sind durch Kaiserschnitt geboren. Ich bin in einer natürlichen Geburt geboren. Es gab Menschen, die sind in einer Zangengeburt geboren oder mit der Saugglocke. Aber jeder Mensch, es gibt keinen Mensch, der nicht geboren wurde. Und genauso wenig wie dieser Umstand Tatsache ist, ist es auch Tatsache, dass es keinen Mensch gibt, der ohne die Wiedergeburt zu Jesus Christus in den Himmel kommt. Ohne Wiedergeburt, wo Jesus dem Nikodemus, diesem hochdotierten Theologen aus Jerusalem, sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ja? Niemand kann die Ewigkeit erlangen ohne Wiedergeburt. Wir haben hier an diesem Punkt darüber schon öfters gesprochen. Das bedeutet, Jesus, das personifizierte Wort Gottes, ist der Ursprung aller Dinge. Durch ihn ist alles gemacht. Jesus ist der Schöpfer. Wir sehen das schon im Alten Testament in Sprüche 8, Vers 22, wo das definiert wird. Da heißt es, der Herr besaß mich am Anfang seines Weges. Ehe er etwas machte vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. Also noch bevor irgendein Atom hier geschaffen war, war Jesus Christus und der Vater und der Heilige Geist war da. Ohne Zeit, ohne Anfang, ohne Ende. Und deshalb existiert auch der Herr Jesus von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es wird nie einen Punkt geben, wo Ewigkeit dann zu Ende geht. Und es ist auch bei den Menschen so. Auch wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Nur wir Menschen haben einen Anfang. Also mein Anfang, meine Geburt, da gibt es ein bestimmtes Datum im Mai, wo ich geboren wurde. Von einer Frau, von meiner Mutter, die verheiratet war mit meinem Vater. Beide sind inzwischen gestorben. Aber dieser Anfang, das ist ein Anfang, der in die Ewigkeit hineinreicht. Wir müssen wissen, jeder Mensch, der geschaffen wurde, auch das abgetriebene Baby, ja, was Millionen oder Milliardenfach auf der Erde geschehen ist, diese geschaffenen Menschen haben eine Ewigkeit. Das hört nicht irgendwann auf, sondern jeder Mensch ist ewig geschaffen. Die Frage ist nur, wo wir die Ewigkeit verbringen, an welchem Ort. Ob wir in der Gemeinschaft, in der Herrlichkeit mit dem Sohn, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist sind und mit vielen Millionen Gläubigen oder ob wir in der Verdammnis sind, ob wir in der Finsternis und Dunkelheit sind. Ewig, ohne Ende heißt ewig. Gott ist eine Realität und er handelt. Er muss sich auch gegenüber uns Menschen nicht rechtfertigen. Gott muss sich nicht rechtfertigen vor uns, warum er das macht oder so. Gott ist so groß, so allgewaltig und wir Menschen sind so klein, er muss sich nicht rechtfertigen oder beweisen. Er handelt schon seit der Schöpfung in seiner Weisheit, ununterbrochen und wunderbar. Der Psalmist sagt, ein Tag ruft dem anderen zu. Ja, macht die Kunde, wie groß der Herr ist, wie wunderbar der Herr ist. Wir sind jetzt heute in der Sommersonnenwende, ja, der 21. Juni. Das heißt, ab heute werden die Tage wieder kürzer. Niemand kann das kaum glauben, ja, dass die Tage jetzt wieder kürzer werden, bis zum 21. Dezember. Aber so ist es. Und diese Schöpfungsordnung, die der Sohn Gottes eingesetzt hat, die ist unveränderbar. Diese Schöpfungsordnung heißt Tag und Nacht, Sommer und Winter, Frühling und Herbst, Frost und Hitze, Mann und Frau, sind alles Schöpfungsordnungen. Und die kann ein Mensch auch nicht verändern. Ja, auch Frost und Hitze. Ihr lieben Leute, wir haben kein Problem mit einem sogenannten Klimawandel. Es wird Frost und Hitze geben, und zwar bis zum Ende der Erde. Das müssen wir wissen, ja? Dass wir hier einfach nüchtern bleiben bei bestimmten Dingen. Der Herr Jesus hat aber uns nicht gesagt, dass wir die Bibel intellektuell erforschen sollen, sondern wir brauchen einen Glauben, um die Bibel zu erforschen. Du brauchst ein offenes Herz, und deshalb sagt er auch, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Eine Voraussetzung dafür, dass wir im Wort Gottes, in der Bibel, was wir haben, dass wir hier wirklich weiterkommen, das sagt der Herr Jesus in Johannes 7, Vers 17, wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre aus Gott ist oder ob ich aus mir selber rede. Das heißt, eine Offenheit gegenüber dem Wort Gottes ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt verstehen, was Gott uns sagen will. Ich möchte zu einer dritten entscheidenden Stelle kommen, und die haben wir vorher schon in der Kontextlesung haben wir die vorgelesen. Mir war es wichtig, diese Stelle rauszusuchen, weil es ist wie ein Spiegel, diese Stelle. Aus 2. Timotheus 3, Vers 16. Und auch diesen Vers solltet ihr auswendig kennen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet oder ausgerüstet. Alle Schrift, also die gesamte Bibel, ist dazu nützlich und von Gott eingegeben. Die Bibel wurde von Menschen geschrieben durch den Heiligen Geist. Und Gott hat Menschen benutzt, um die Bibel zu schreiben. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir eine gute Übersetzung haben im Wort Gottes. Es gibt so viele Übersetzungen, und viele, viele Übersetzungen sind nicht exakt. Es gibt sogar Übersetzungen, die sind wirklich böse und Schrott. Ja, also viele moderne Übersetzungen, sicherlich eine der letzten Übersetzungen, die Passion-Übersetzung, das kannst du da nicht antun. Hier wird das Wort Gottes maximal verfälscht. Und du brauchst eine gute Übersetzung. Ich kann dir empfehlen, nimm eine Elberfelder-Übersetzung, die alte Elberfelder am besten, oder eine Schlachter-Übersetzung, oder nimm eine Luther-Übersetzung 1912. Das sind doch recht wortgetreue Übersetzungen. Das Wort Gottes, wie es 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt, das ist ja von Gott gehaucht. Dieses von Gott eingegeben heißt Theopneustis, von Gott gehaucht. Es hat eine Wirkung, dass, wenn ich es zulasse, dass mit mir persönlich etwas passiert. Und es passiert aber erst etwas, wenn das Wort Gottes in meinem Herzen geglaubt wird und etwas auswirken kann. Menschen, die generell ablehnend und wissenschaftlich an die Bibel rangehen, die werden nie erschließen, was die Bibel wirklich ist. Das heißt, die Bibel fordert von uns, dass wir ihr glauben, dass wir das innerlich bewegen, und dann wird dieses Samenkorn auch Frucht bringen und nicht erstickt werden. Es wird nicht in der Sonne verdorren, es wird nicht von den Vögeln weggepickt werden, sondern es wird gute Frucht bringen, wenn es in gute Erde fällt. Und du entscheidest in deinem Herzen, welchen Boden du dem Wort Gottes gegenüber vorbereitest. Ja, ist es eine gute Erde oder ist es eine steinige, unfruchtbare Felsplatte? Der Paulus, der im 2. Timotheusbrief ja sein Vermächtnis geschrieben hat, er schreibt dort auch, dass er kurz vor seinem Heimgang ist, Er war dort in der Todeszelle in Rom unter Kaiser Nero. Und er trifft diese Aussage auch über das Wort Gottes in einer ganz klaren Version. Er sagt dort dann in Vers 13, böse Menschen, aber Betrüger, werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen, sich verführen lassen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Was Paulus hier im Grunde sagt, er sagt, liebe Freunde, liebe Gemeinde, liebe Zuhörer am Livestream, wir müssen zu Männern und Frauen des Wortes Gottes werden. Wir müssen zu Mädchen und Jungs des Wortes Gottes werden. Ja? Das ist schön, dass ihr hier in der Predigt mit drin sitzt. Ja? Ich bin auch als Kind oft drin gesetzt. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich habe gemerkt, oh, das ist wichtig und das hat mich geprägt. Und von dem her, Glückwunsch, dass ihr hier seid. Es ist enorm wichtig für euch. Ja? Warum? Ich habe mit meiner Frau im Auto darüber gesprochen. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Wir leben in der Endzeit. Stimmt das? Wer stimmt mit überein, d'accord? Wir leben in der Endzeit. Ja? Ich glaube, jeder spürt es. Was heißt das, in der Endzeit zu leben? Noch vor 50 Jahren, da war ich 16, da gab es ganz, ganz viele Dinge nicht. Da gab es keine Handys, da gab es keine Smartphones, da gab es noch Schallplatten. Ja? Das kennen die Leute heute gar nicht mehr. Danach gab es CDs, gibt es auch nicht mehr. Heute gibt es Spotify. Also es war eine unglaubliche digitale Entwicklung in diesen 50 Jahren. Die hat die Menschheit überrollt. Und das geht weiter. Ja, ich habe gestern bei den Jugendlichen darüber gesprochen, dass 35% des gesamten Datenströme weltweit sind Pornografie. Ja, das hat ja Folgen. Und ich habe auch abgesprochen mit meinen Brüdern, die auch das Gleiche sehen, habe ich gesagt, Leute, ich glaube nicht, dass ein Zeitraum von 50 Jahren vergeht, bis zu 50 Jahre, wo nicht in der Welt entscheidende Dinge passieren und auch die Entrückung ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass da noch 50 Jahre draufgehen. Ja. Jetzt bin ich schon im fortgeschrittenen Alter und die meisten von euch auch. Ja. Wenn es statistisch gut läuft, habe ich noch 20 Jahre und die möchte ich nutzen. Aber die Jugendlichen gestern, die plus minus 20 waren, die haben die 50 Jahre noch. Und stellt euch mal diese Begeisterung vor, wir sind eine Generation, die dürfen mit Fug und Recht glauben, dass die Entrückung stattfindet. Ja, geht's noch? Versteht ihr? Das heißt, wir können wirklich daran glauben, dass wir das erleben. Vielleicht nicht mehr alle. Ja, aber dann werden wir nicht sterben, wir werden entschlafen. Das ist der Unterschied zwischen Wiedergeborenen und Ungläubigen. Ja, die Wiedergeborenen, die entschlafen, die Ungläubigen, die sterben. Ja, aber wir leben in einer der heißesten Zeiten der gesamten Weltgeschichte und wir sehen, wie sich die Dinge zuspitzen. Von dem her, lasst uns doch nicht verwundert sein, wenn manche Dinge enger werden, wenn manche Dinge bedrängter werden. Das hat die Bibel ganz klar vorausgesagt, Matthäus 24, Lukas 21 und Markus 13. Die Bibel spricht durch den Herrn Jesus eindeutig davon. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Männer und Frauen, Mädchen und Jungs des Wortes Gottes werden. Wir sehen in der Kirchengeschichte, wir sehen in den letzten Jahrhunderten, dass alle bedeutenden Männer in der Kirchengeschichte, die auch etwas erweckungsmäßig bewegt haben, waren alles Männer des Wortes Gottes. Ob das ein John Wesley war oder ein Georg Müller, ja, diese Leute waren alle verankert im Wort Gottes. Jetzt kommen wir natürlich zur Selbstprüfung, dass wir sagen, ja gut, wie sieht es denn bei mir persönlich aus? Wir müssen wissen, dass der Heilige Geist immer nur alles mit dem Wort wirkt. Der Heilige Geist, der macht nicht irgendwelche Dinge, die nicht im Wort verankert sind. Die meisten von euch wissen, dass meine Frau und ich aus jahrzehntelanger Leiterschaft in der Charismatik kommen. Und da haben wir sehr oft gesehen, dass der Heilige Geist abgesondert wird in allem, was er tut. Und das war nicht der Heilige Geist, das war ein anderer Geist, ein falscher Geist. Und der Heilige Geist, der uns in der Bibel beschrieben wird, der ist immer gegründet in seinem Wirken auf das Wort Gottes. Das heißt, es wird nie etwas vom Heiligen Geist getan in einer Gemeinde, vom echten Heiligen Geist, was nicht im Wort Gottes auch so verankert ist. Es ist leider so in unserem Land, dass auch in den evangelikalen Gemeinden, in ganz vielen Gemeinden, entfernen sich immer mehr Christen vom Wort Gottes. Es werden immer mehr Kompromisse gemacht, es werden immer mehr ökumenische Kompromisse gemacht. Es wird gesagt, ja, Johannes 17 betet ja der Herr Jesus, ich will, dass sie alle eins seien. Aber das ist eine trügerische Einheit. Ja? Alles in einen Topf zu stopfen und es stimmt von der Lehre her hinten und vorne nicht. Ja? Da werden Katholiken und Evangelikale, Charismatiker und ganz verschiedene Gruppen werden zusammengepfercht. Und das stimmt nicht. Das ist nicht die Einheit, die der Herr Jesus in Johannes 17 meint. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, vom Pferd zu fallen. Rechts und links. Es ist eine Möglichkeit, es gibt dann die tote orthodoxe Rechtgläubigkeit, ja, die auf bestimmten Regeln fußt, aber wo die Lebendigkeit des Heiligen Geistes und die Wirksamkeit und die Freiheit des Heiligen Geistes erstarrt in Formen von Gesetzlichkeit. Und die andere Seite ist, es gibt Schwärmerei. Ja, das kennen wir. Sie ist ohne gesunde Lehre. Sie hat andere Quellen als die Bibel. Andere Quellen und Erlebnisse werden hinzugezogen. Und wir sind ja in einer Generation, wo sich die Schwerpunkte vom Wort verlagert haben zum Bild. Ja, das, was früher noch im Buch war, das hat sich alles ins Bild umgewandelt. Deshalb sind auch die Verlage und auch die Buchmesse in Leipzig, die sind ja einfach bedrängt, weil die Leute sind gewöhnt an das Bild. Und wenn wir jetzt mal weitergehen, antichristliche Zeiten, da wird sehr viel über das Bild gesprochen. Warum? Weil Bilder erzeugen Emotionen. Das Wort an sich erzeugt nicht unbedingt Emotionen. Stell dir vor, da ist eine Missionsgesellschaft in der Sahelzone und die sehen dort, dass Kinder verhungern. Und die schreiben es in ihrem Missionsbrief, Kinder verhungern dort. Ja, das ist alles Information und die Leute lesen das. Wenn die aber noch bringen, ein Kind, wo mit der leeren Schüssel dasteht, abgemagert, das erzeugt Emotionen. Noch viel mehr Emotionen erzeugt es, wenn das Bild sich bewegt, wenn du siehst, wie das Kind langsam den Kopf dreht und drei Fliegen auf der Lippe sitzen. Das erzeugt Emotionen. Das heißt, unsere ganze Gesellschaft hat sich gewandelt vom Wort zum Bild. Und das hat bewirkt, dass die Leute, auch viele Christen, immer mehr sagen, ja, ich empfinde so, ich fühle so. Und Gefühle werden zum Maßstab und zur Mitte gemacht, nicht mehr das Wort. Ich habe viele Christen dann kennengelernt, die sagen, ja, aber ich empfinde so. Und es ist diametral dem entgegengesetzt, was das Wort Gottes sagt. Und das ist ein Problem. Ja? Nicht unser Gefühl ist der Maßstab, sondern das Wort ist der Maßstab, mal unabhängig von dem, wie ich mich fühle. Wir sind ja noch bei der Praxis. Wie gehen wir denn in der Praxis mit diesen Dingen um? Wie ist denn die Praxis mit dem Wort Gottes bei dir und bei mir? Wir haben in der Regel zwei Quellen, das Wort Gottes aufzunehmen. Das eine ist das Hören, was wir gerade tun im Gottesdienst. Und da ist es wichtig, dass wir gesunde Lehre haben. Also das Hören. Und das andere ist das Lesen, wenn du heute Nachmittag oder heute Abend dann zu Hause bist, dass du persönlich dieses Studium der Schrift hast. Und es ist wichtig, dass der Gottesdienst und die Predigt im Gottesdienst, so wichtig die auch sind, dass es nicht deine Haupternährungsquelle ist. Ich kenne Christen, die ernähren sich hauptsächlich von Predigten, auch von Internetpredigten. Und es mag, wenn es wirklich gesunde Lehre ist, es gibt auch sehr viel Schrott im Internet und falsche Lehre, das mag schon gut sein, aber es kann nicht sein, dass wir uns durch das Zuhören ernähren. Du brauchst selber eine Gründung im Wort und das geschieht nur, wenn du persönlich das Wort studierst. Das geschieht nur, wenn du im Wort verankert wirst. Wenn zu diesem Wortstudium auch das Gebet kommt, dass du sagst, ja, gib mir Weisheit, diese Dinge zu verstehen und lehre du mich selber, wie du das meinst. Und da wird dann eine Gründung gemacht. Eine Gründung findet nur partiell im Gottesdienst statt, wenn du einer Predigt zuhörst. Wir müssen zurück zum Wort, und zwar nicht nur morgens vor der Arbeit 2 Minuten auf der Toilette eine Losung zu lesen. Ja? Ich möchte es nicht negieren, aber das macht dich nicht stark und gründet dich nicht. Paulus sagt ja am Ende seiner Missionsreisen in Apostelgeschichte 20, als er sich von Ephesus verabschiedet, und er sagt ihnen klar: Liebe Älteste, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Mein Weg geht weiter über Jerusalem, und dann werden wir sehen, wo es weitergeht. Hat ihn ja nach Rom geführt. Und hat er gesagt: Und nun, ihr Brüder, Apostelgeschichte 20, Vers 32, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzubauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Er schreibt dann an den Brief an die Römer in Römer 6, Vers 17: Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen seid, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Also Paulus verpflichtet die Gemeinde, und Paulus verpflichtet die Empfänger des Römerbriefes darauf, dass sie im Wort gegründet werden, in diesem Wort der Gnade und in der gesunden Lehre. Paulus schreibt ja an die Römer, dass sie dem Wort übergeben werden. Wenn Menschen sich bekehrt haben, wenn Menschen wiedergeboren werden, dann werden sie dem Wort verpflichtet. Sie werden nicht in erster Linie einer Gemeinde verpflichtet oder bestimmten Regeln verpflichtet, sondern es ist wichtig, dass Menschen dem Wort Gottes gegenüber verpflichtet werden. Das ist unsere erste und unsere persönlichste Verpflichtung, die es gibt. Und da wundert es uns dann auch nicht, dass im ersten Jahrhundert dieses Evangelium so schnell ausgebreitet wurde, weil die Menschen waren dem Wort verpflichtet. Und was haben sie argumentiert, was haben sie gepredigt? Das Wort. Die haben keine sozialen Predigten gehalten. Da war Jesus nicht ein Revolutionär oder ein guter Mensch. Ja? Das war eine Spur, und es war das Wort Gottes, muss den Menschen verkündigt werden. Buße, Errettung, Glaube, Tod, Auferstehung, die ganzen zentralen Faktoren des Wortes Gottes müssen verkündigt werden. Und deshalb konnte Paulus dann auch kurze Zeit vor seinem Tod, er wurde ja auf der Straße nach Ostia, wurde er, so wie es geschrieben, ja, wie es überliefert wurde, wurde er enthauptet. Da schreibt er diesen Satz: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das heißt, Menschen, die sich der Schrift aussetzen, so wie ihr und auch die Freunde am Internet, im Livestream, wenn wir uns der Schrift aussetzen, dann hat es ja eine Auswirkung. Es hat eine Auswirkung erstens auf uns selber, dann auf unsere Ehefrauen oder unsere Ehemänner. Es hat Auswirkungen auf die Familie, ja? Hat Auswirkungen auf deine Familie, wenn du ein Mann des Wortes bist, auf deine Frau, auf die Kinder. Und dann hat es Auswirkungen auf die Gemeinde. Eine Gemeinde kann nur so stark sein, wie Menschen im Wort Gottes auch gegründet sind und in der Beziehung zu Jesus Christus. Ja? Eine Gemeinde ist ja etwas, was aus den unterschiedlichsten Altersstufen, sozialen Schichten, Hintergründen kommt. Und wenn Menschen dem Wort Gottes verpflichtet sind und der Nachfolge zu Jesus Christus, dann kann Gemeinde entstehen, weil jeder auch gelernt hat aus dem Wort: Ich möchte mich unterordnen, ich möchte mich demütigen, ich achte den anderen höher als mich selbst. Ich bin nicht der hier das Sagen hat, sondern ich möchte auf den anderen eingehen. Und dann entsteht eine liebevolle Beziehung, die durch den Herrn geschaffen wird. Paulus schreibt ja an die Römer in Römer 10, Vers 14: Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, und die Verkündigung muss aus dem Wort Gottes kommen. Gestern auf dieser Jugendkonferenz, da war nachmittags eine Pause von 3 Stunden, und da haben die Jugendlichen dann Sport und Spiel gemacht in dieser Sommerhitze. Und ich habe gesagt: Gut, ich möchte etwas tun. Und mir ist eingefallen, ganz in der Nähe in Marbach, da wohnt eine Schwester, die schwer krank ist. Ja, die hat ein Lungenemphysem. Und dann habe ich kurz angerufen, habe gesagt: Kann ich dich besuchen? Sie sagt: Ja. Und ich bin dorthin gegangen und was sie nicht wusste und ich nicht wusste, dann kam noch eine Freundin von ihr dazu. Und es war von Gott gefügt, weil wir konnten 20 Minuten reden über Wiedergeburt, über Heilsgewissheit. Wir konnten reden über errettet sein, wie wir für Kinder beten, weil das sind Frauen in fortgeschrittenem Alter, die beide auch Kinder haben im Erwachsenenalter. Wie beten wir für Kinder, die nicht gläubig sind? Darüber haben wir gesprochen. Dann bin ich weitergegangen und habe den Alfred angerufen im Pflegeheim, der auch sehr fortgeschritten ist. Ich habe gesagt, Alfred, kann ich kommen? Ich bin zu ihm. Über was haben wir geredet? Über Wiedergeburt, über ewiges Leben. Aber auch, wie bereitet man sich auf den Tod vor? Dann habe ich auf die Uhr geschaut und gesagt, Alfred, ich muss gehen. Ich war bei ihm nur eine Viertelstunde. Dann bin ich zurück und ich bin 5 Minuten vor meinem nächsten oder 10 Minuten vor meinem nächsten Vortrag bin ich angekommen. War das ein erfolgreicher Mittag? Ja, unbedingt. Und ich möchte dich bitten, dass du für dich persönlich einfach das im Gebet reinnimmst. Herr, öffne mir eine Tür, dass ich das Wort Gottes weitergeben kann. Das muss ja von dir eine Bereitschaft sein. Und wisst ihr, wenn ihr das von Herzen betet, dann wird Gott euch eine Tür öffnen, dass ihr das Wort Gottes weitergeben kann. Und wenn es nur ein Satz ist, beim Einkaufen oder bei der Arbeit, dort wo ihr seid in eurem Umfeld, wenn wir das beten, nimmt uns Gott beim Wort. Ich möchte zum Schluss kommen, wie setzen wir uns denn dem Wort Gottes aus? Wie tun wir denn das ganz praktisch? Wir hören das Wort, so wie jetzt gerade, und wir sehen das Wort, wenn wir am Schreibtisch vor der Bibel sitzen. Wir nutzen die Gelegenheit, um das Wort Gottes zu lesen, das Wort Gottes zu hören, und wir brauchen aber dafür Zeit. Ja? So geschwind das zu lesen und das trägt dich durch den Tag, das kann schon sein in der Arbeitsfülle des Tages, wenn du los musst. Ich kenne das sehr wohl. Aber du brauchst am Tag auch eine Zeit, wo reserviert ist für das Wort Gottes. Wir haben gestern über Medien gesprochen und wir haben festgestellt, in Deutschland, der Mensch ist circa 6,8 Stunden am Tag im Internet. Beruflich, WhatsApp, Social Media, Recherche, alles. Ja? Also unheimlich viel Zeit. Und das blockiert uns natürlich, wenn wir diese Zeit im Internet sind. Jugendliche sind im Schnitt 3,5 Stunden online. Was kann man in 3,5 Stunden machen? Ich möchte jetzt nicht anklagen, sondern ich möchte nur feststellen. Die Gesellschaft hat sich so gewandelt und ich denke, dass eine der größten Verführungen in unserer Zeit ist, jetzt nicht bestimmte Sekten oder bestimmte Irrlehren, das auch. Aber ich glaube, die größte Verführung ist, dass unserer Gesellschaft komplett die Zeit genommen wird, Zeit zu haben, Zeit zu nehmen für die wichtigen Dinge, für Gespräche und vor allem für das Wort Gottes. Jeremia schreibt in einem Aufruf oder in einem Schrei in Kapitel 22, 29, sagt er, O Land, 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 höre das Wort des Herrn. Und die Offenbarung sagt schon ganz am Anfang, der dritte Vers der Offenbarung, glückselig ist, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Als Israel aus der Gefangenschaft in Babylon zurückkam und Esra, dieser Priester, wieder das Wort Gottes aufgerichtet hat, was ja jahrzehntelang nicht der Fall war, da ist das ganze Volk versammelt gewesen auf dem Platz und Esra hat das Gesetz vorgelesen, vom Morgen bis zum Mittag. Die haben sich Zeit genommen, das zu tun. Männer, Frauen und Kinder lesen wir dort. Ich möchte zum Schluss kommen. Das Wort Gottes bewirkt bei uns etwas. Das Wort Gottes, da schreibt der Petrus darüber in seinem ersten Brief in Kapitel 2, Vers 2, wo er uns sagt, seid als Neugeborene, sprich als wiedergeborene Kindlein, begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Das heißt, es besteht ein kausaler Zusammenhang zwischen geistlichem Wachstum und dem Wort Gottes. Ich weiß nicht, wann du zum letzten Mal so einen Säugling gesehen hast, der wirklich hungrig ist und der dann an der Brust ist von seiner Mutter. Ich habe bei unseren Kindern da oft noch, da muss man wirklich schmunzeln, habe ich oft noch dieses Geschmatze im Ohr. dieses Begierigsein. Und Petrus verwendet dieses Bild eines Säugenden, einer säugenden Mutter, eines Säuglings, deshalb heißt das kleine Kind Säugling, der begierig ist und durch das heranwächst. Und die Muttermilch, wisst ihr, die Muttermilch verändert sich von Woche zu Woche. Die Muttermilch am ersten, zweiten, dritten Tag ist eine andere Konsistenz, hat andere Inhaltsstoffe als nach 4 Wochen. Und man hat herausgefunden, dass es genau auf den Säugling, auf das angepasst ist, was der braucht. Und so ist auch dieses Wort Gottes. Manche von uns sind in fortgeschrittenem Alter, manche von uns sind noch jung. Und das Wort Gottes ist angepasst für das, was du brauchst. Deshalb schreibt der Paulus im Kolosserbrief: Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. In aller Weisheit lehrt, ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Wenn wir zum Schluss kommen, dann möchte ich mit euch diesen einen Vers nochmal lesen, den Paulus den Brüdern mitgegeben hat. Dieser Vers 32. Nun, Brüder, und da sind auch die Schwestern gemeint, übergebe ich euch Gott, dem Wort seiner Gnade, und das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Gläubigen. Das wünsche ich euch. Amen.
Dann wollen wir uns zum Gebet erheben. Herr Jesus Christus, danke für das, was du uns jetzt zugesprochen hast. Bitte lass es in die Herzen fallen. Lass uns im Wort wachsen. Lass uns ein wohlgefälliges Leben zu deiner Ehre führen können. Amen. Wir erheben uns zum Gebet, das uns der Herr gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.